Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
Herzlich willkommen zu FUMS, eine Krankheit, 1000 Stimmen, der Interview-Podcast. Ich stelle wie immer die gleichen Fragen und heute beantwortet sie die Sandra. Hallo Sandra!
Hallo!
Na, wollen wir starten?
Ja, fang mal an!
Na, dann fange ich doch mal an. Wann hast du deine Diagnose gekriegt?
Also die Diagnose habe ich erst 2005 bekommen. Den ersten Schub allerdings 2001.
Also hattest du eine vierjährige Odyssee. Aber 2005 sind jetzt ja auch noch, auch schon 19 Jahre.
Ja, aber ich sag, es ist okay.
Ja, okay.
Ja, also es ist so, ich habe vorher in Schleswig-Holstein gewohnt. Und da haben sie immer gesagt, also ich habe irgendwas, aber ich habe hundertprozentig keine MS. Wenn ich MS habe, hackt er sich den rechten Arm ab.
Hat er noch den rechten Arm?
Ja, obwohl ich habe ihn tatsächlich noch mal getroffen 2007 und habe ihn drauf angesprochen. Und dann meinte er, ja, im Krankenhaus Itzehoe haben sie den Ansatz, je später du die Diagnose wirklich weißt, desto später verfällst du in Depression und desto später gibst du dein Leben auf.
Nein.
Ja, und als ich dann nach Kloppenburg gezogen bin, ich hatte das Glück, ich bin hergezogen und gleich zwei Tage später schwanger geworden, hatte ich Sehnerventzündung, war im Krankenhaus Quakenbrück. Und da habe ich dann auch immer gesagt, nein, ich habe keine MS, ich habe was anderes. Und dann sagte der Arzt, der Dr. Xell, dass er ein anerkannter MS-Spezialist ist und hat mir dann wirklich in seinem Raum ganz viele Gehirne mit MS gezeigt und hat dann mich, also hat mir wirklich mein Röntgenbild gegeben, so das MRT-Bild und meinte, jetzt gucken Sie mal, wo sind Sie so einzugliedern? Oh. Ja, und da wusste ich, ja, ich habe wirklich MS.
Das ist nicht schön, aber wie alt warst du denn?
Also bei der Diagnose war ich 24 und den ersten Schub hatte ich 3 Wochen vor meinem 21. Geburtstag.
Ja. Also im besten Diagnosealter quasi.
Ja.
Ja.
Und das war bei mir so, ich bin morgens aufgewacht auf den Samstag. Montag wollte ich eine Reise nach Schottland antreten, eine Rucksackreise. Und ich war wirklich bis unter die Arme komplett gelähmt.
Scheiße.
Bett war nass, es ging gar nichts. Und zu dem Zeitpunkt, also es war ja dann quasi 2001, da hatten wir die Handys noch nicht so neben Bett. Oder das Haupttelefon war natürlich im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. War damals ja auch noch so. Und ich hatte Glück, mein kleiner Bruder hatte vom Bund her frei. Der wollte mir helfen beim Packen, sonst hätte ich da alleine gelegen.
Scheiße.
Genau, das war ein bisschen ungünstig, sage ich. Da hatte man auch ein bisschen, ja, man wusste halt auch nicht, was los ist. Und meine Sorge war, Montagmorgen um 4:45 wollte ich in Hamburg am Flughafen stehen. Und die im Krankenhaus waren dann immer so, das schaffen sie nicht. Das schaffen sie nicht. Sie spüren ihre Beine ja nicht. Und ich habe immer gesagt, ja, aber sie haben studiert. Machen sie was. Ja, ich war nicht mit in Schottland. Und genau, hatte dann wirklich, ja, immer wieder Laufen-Lernschub. Ich war jetzt 5-mal komplett im Rollstuhl. Oh. Und ja.
Das ist uncool. Aber warst du denn seitdem in Schottland wenigstens? Also vielleicht auch ohne Rucksack, aber wenigstens in Schottland?
Das ist noch auf meiner To-Do-Liste.
Ja, ich verschreibe dir hiermit 2025 nach Schottland zu fahren. Du musst keine Rucksacktour machen. Einfach nur, hol dir ein Hotel in Edinburgh und dann einfach nur eine Woche Schottland. Ist egal, Hauptsache Schottland.
Ja, aber das ist nicht so, wie mein Kopf gerne möchte. Ich weiß nicht, das kennt ihr bestimmt auch, ja? Der Kopf möchte so viel und die Beine machen so viel mit.
Ja, das kenne ich auch, aber ich weiß auch, wenn ich mir Dinge nicht vornehme, mache ich sie erst recht nicht.
Ah, das stimmt. Also ich war jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres in Mexiko.
Ah, siehste?
Ja, weil wir immer Gastschüler aus Mexiko haben und ich wollte Mexiko unbedingt kennenlernen. Und ja, da waren wir 3 Wochen in Mexiko.
Jetzt warst du ja 2004 bei diesem Arzt, der halt reagiert hat mit, doch, doch, Sie haben MS, aber wie war dann deine Reaktion? Hast du es irgendwann dann auch akzeptiert oder hast du da trotzdem noch gestanden, die Bilder verglichen und gesagt, nein, 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 nein?
Nö, also ich habe die Bilder verglichen, habe ihm gesagt, okay, dann ist das jetzt so, dann hat das Ding jetzt einen Namen, ob es jetzt einen Namen hat oder nicht, ist ja egal. Also mir war es erst egal. Und er sagte sofort, für mich das Wichtigste ist, ich darf nur noch Kontakt haben mit Menschen, die mir gut tun, weil ich hatte da schon 64 Herde im Kopf, die so groß sind wie ein 2-Cent-Stück.
Ui, ui. Aber das ist dann ja, also ich verstehe den Ansatz der Klinik in Itzehoe zu sagen,
Itzehoe.
genau, Itzehoe stimmt bei der MS auch. Itzehoe kann man nur wiederholen. Ja, schlechte Wortwitze. Ich verstehe das, dass, also ich bin auch ein Fan davon, beim ersten auffälligen Schub, den man mitbekommt, dem Patienten nicht zu sagen, es könnte eine MS sein, sondern zu sagen, passen Sie auf, das regeneriert sich wieder. Wenn das wieder auftritt, melden Sie sich sofort bei uns. Davon bin ich ein Fan, weil ich ganz viele kenne, wo ich denke, wenn die nicht im Hinterkopf hätten, oh Gott, es könnte MS sein, oh Gott, es könnte MS sein, würden die nicht so panisch werden, wenn mal noch mal was mit dem Körper nicht richtig ist. Na, also weil du dann mit der Diagnose achtest du mehr auf deinem Körper. Das ist ganz einfach so und das ist auch richtig. Aber gerade am Anfang, ob du jetzt beim ersten oder beim zweiten Schub mit der Therapie anfängst, finde ich als Laie nicht relevant. Und du gehst lockerer noch weiter durchs Leben. Ne? Also ich kenne ganz viele, die dann sagen, ja, ich habe, wie heißt das, KIS oder sowas? KIS, diese Vorstufe der MS. Und dann schon, oh Gott, ich habe die Krankheit und so. Und ich denke so, naja, okay, ich habe jetzt auch seit 15 Jahren fast die Diagnose. Das ist kein Weltuntergang. Mach mal ruhig so, ne? Aber diesen Ansatz, dass dann später Depressionen kommen, das ist ja Schwachsinn. Ne, diesen Ansatz, nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, finde ich super, alles fein. Aber wenn du sagst 64 Herde, finde ich es unverantwortlich.
Ich muss auch jetzt ein bisschen die Ärzte in Schutz nehmen. Also ich komme aus einem ganz schlechten Elternhaus. Ich war im Krankenhaus Itzehoe 5-mal wegen Selbstmordversuche. Mein Stiefvater war da in der geschlossenen. Ich war sehr oft da wegen Verletzungen, Beinbrüche, Prellung,
Ja.
Treppenstürze. Und ich glaube, dass die das deswegen auch vielleicht nicht ganz einsortieren konnten. Wie das jetzt wirklich ist. Ich war zudem auch stark SVVlerin. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Zu dem Zeitpunkt war meine Seele so kaputt, dass es mir nicht gut ging, wenn ich mich selbst verletzt habe. Und ich glaube, dadurch war es auch für die Ärzte sehr schwierig einzuordnen und festzustellen.
Es ist eine Gratwanderung, ne? Also genau, du bist eine
Genau.
bekannte Patientin, das ist auch noch mal wieder was anderes. Ich hoffe tatsächlich, dass sie das nicht bei anderen Patienten auch machen, ne?
Natürlich. Also er sagte auch selber, er hat durch meinen Fall viel gelernt.
Ja, sehr gut.
Das hat er auch, als wir uns getroffen haben. Er hat auch gesagt, er würde so nicht wieder handeln, dass er die Psyche über alles stellt. Psyche natürlich ein großer Deckel.
Ja, die Psyche darf man nie unterschätzen. Niemals.
Er sagte aber auch, die Kernspintbilder, die Bilder aus der HWS, aus der LWS, die sprachen eine eindeutige Sprache. So, und er hat sich aber immer wieder von den Psychologen reinreden, runterdrücken lassen, und das würde er heutzutage nicht mehr so machen.
Ja, okay, aber dann ist es ja doch eine gute Geschichte, dass eben
Ja.
da doch dann dafür gesorgt, also dass man auch einfach daraus gelernt hat, ne? Natürlich ist es schade, dass es dich getroffen hat, aber auch Ärzte machen einfach mal Fehler.
Ja, und ich finde es gut, wenn sie dazu stehen.
Ja, hat sich denn dein Leben mit der Diagnose schlagartig geändert oder warst du halt wirklich so, jetzt hat's einen Namen, gut, jetzt geht's weiter?
Ja, aber es ist auch so, ich sage immer, mein Leben ist ja auch anders verlaufen. Also, ich hatte echt eine scheiß Kindheit. Ich habe ganz, ganz viel schlimme Sachen erlebt und von der sage ich, DMS, es ist eine Diagnose, es ist ein Stück, was mich jetzt mein Leben weiter begleitet. Also klar, ich kann sie jetzt nicht wegzaubern, aber sie ist einfach nur ein weiterer Baustein in meinem Rucksack, den ich jetzt mit durchs Leben trage.
Ja.
Also klingt blöd, aber ist so, ist so.
Es bringt ja auch nichts, ne? Also das ist auch das, was ich immer versuche, den Leuten zu erklären. Die Aussage, ich finde es cool, wie stark du bist im Umgang mit der Krankheit. Ja, sorry, ich lebe.
Ja, also es ist so, ganz viele, die mich kennen, sagen auch, na mein Gott, ich habe so viel Respekt, du hast so viel durchgemacht und du stehst trotzdem jeden Morgen auf. Was soll ich machen? Ich bin
Richtig.
letzte Nacht nicht gestorben. Ich muss aufstehen und weitermachen.
Das Leben geht weiter.
Ja.
Und es gibt ja nur eine oder es gibt ja nur zwei Möglichkeiten jetzt ganz krass. Entweder das Leben normal wie jeder andere weiterleben oder sich in der Ecke verkriechen und heulen. Und Ecke und verkriechen und heulen ist halt nicht mein Ansatz.
Was ich immer sage, auch wenn ich junge MSler betreue hier vor Ort, es gibt Mitleidssocken. Ich darf einmal am Tag eine Mitleidssocke anziehen, dann darf ich mir leid tun. Ich darf über die MS schimpfen, ich darf Schmerzen richtig so jammerig sein. Aber am nächsten Tag muss ich diese Mitleidssocken ausziehen, weil die fangen unheimlich an zu stinken.
Das ist ein sehr schönes Bild. Wie schaut denn das bei dir aus mit Medikamenten? Du hast ja schon gesagt, Schmerztabletten nimmst du ab und zu bei Bedarf.
Ja, ich nehme regelmäßig Antidepressiva, halt auch da bei mir auch eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt wurde. Ich nehme Magenschutz
Ja.
seit der Geburt, ja. Und dann nehme ich, ich habe 16 Jahre lang ein MS-Medikament per Infusion bekommen. Das hat mir richtig gut geholfen. Ich war richtig gut drauf. Ich war fit. Ich brauchte den Rollstuhl fast gar nicht mehr. Gehstrecke fast 500 Meter, so Sensation.
Ja.
Das musste ich dann allerdings ja aufhören, dadurch, dass da bestimmte Werte nicht mehr mitgespielt haben und ich wurde umgestellt auf ein neues Medikament. Das allerdings, bis jetzt habe ich auch keine Schübe. Ich spritze mich zu Hause einmal im Monat und ich finde das fast an, also ich hätte gerne das andere Medikament in dieser Spritze zu Hause weiter. Also so schlechter Stress ist, glaube ich, der Todfeind für die MS und man muss aussortieren und man muss an sich selber denken und wenn man eine Bitch ist, wir haben nur unser Leben. Ja, und wir können nicht auf andere groß Rücksicht nehmen und denen zuliebe oder so. Wir haben uns, wir haben unsere Krankheit und wir müssen einen Weg damit finden.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also, das ist ja auch, wo du das gerade sagst, ne? Viele kürzen ja nennen ja die MS ihr Miststück. Warum sollten wir nicht auch einfach Miststücke sein, wenn wir ein Miststück haben?
Ja?
Ja, also,
Ja?
beziehungsweise, man ist dann ja für andere ein Miststück, aber manchmal ist die Gesellschaft halt auch einfach egal.
Das ist doch genauso, als wenn wir im Rollstuhl sitzen, jemand kommt und sprach denjenigen, der vor uns ist, wie geht's denn deiner Frau? Und du sitzt da im
Ich werde so
Rollstuhl.
laut.
So. Ich auch. Ich schweige nicht mehr. Ich hau wirklich einen raus. Weil ich das auch nicht mehr so toleriere.
Richtig. Ja, du bist ja kein anderer Mensch, nur weil du jetzt mal auf den Rollstuhl angewiesen bist. Du bist genauso
Nee.
intelligent wie vorher. Du kannst genauso gut sprechen wie vorher. Es hat sich nichts geändert, nur dass du ein Hilfsmittel brauchst. Ich habe für diese Erkenntnis auch sehr viele Jahre gebraucht, aber seitdem ich den Rollator nutze, habe ich ein viel erfüllteres Leben. Überraschung. Du hast vor allem Probleme mit den Beinen und die Antidepressiva kann man wahrscheinlich nicht ganz so gut abgrenzen, aber es wird auch ein Teil DMS mit im Spiel sein, vermute ich mal.
Ja.
Aber hast du sonst noch irgendwelche Probleme und Einschränkungen?
Ja, also bei mir sind es die Beine, einmal das Gehen halt, Fußheber kaputt, Ich habe Probleme mit der Blase. Ganz witzig, ich hatte erst eine Reizblase, also alle 5 Minuten Pipi. Dann hatte ich einen Schub und hatte eine Überlaufblase. Da konnte ich gar nicht pinkeln, es sei denn, ich mache mit Katheter.
Ja.
Dann hatte ich wieder einen Schub bei der Blase. Und jetzt habe ich eine, es läuft eigentlich, aber wenn ich muss, muss ich so schnell wie möglich gehen blasen. Dann Sehnerventzündung hatte ich jetzt schon 4-mal beidseitig. Und es ist auch geblieben, dass die Autobahn schneller fährt als die Autobahn.
Oh, das ist eklig, oder?
Ja, man gewöhnt sich dran.
Ja, okay.
Dann habe ich oft Sprachfindungs- oder ja, Sprachfindungsstörung. Ich sage zum Beispiel zu meinem Sohn, er soll die Eier in den Wäschetrockner tun.
Die Frage müssen wir jetzt. Ich habe seine Antwort schon drauf, aber ich bin trotzdem gespannt, weil die Frage wäre, wie bist du jetzt geworden? Aber ich glaube, du bist einfach aufgrund deines Lebens schon extremst resilient und sagst halt einfach, kommt, wie es kommt. Und oder hat dir jetzt das ausgelöst, dieses Denken, es ist einfach so, ich muss damit klarkommen? Oder war das schon da aufgrund deiner Vorgeschichte?
Weiß ich nicht, so war mein Leben. Also
Ja.
so geht es bei mir immer. Also es ist immer nur, ich habe A, keine Wahl. Heulen hilft auch nicht. Also geht nur von Tag zu Tag irgendwie leben und das Beste draus machen.
Ja.
Ich setze mir nicht zu hohe Sachen, damit ich nicht enttäuscht werde. Ich versuche, ja, eigentlich so mein Leben ganz normal zu leben. Und das ist so. Also, ich kann es ja nicht ändern.
Das ist ja auch so. Also das ist ja auch in meinen Augen, nach meiner Vorstellung, der richtige Umgang. Wir können es nicht ändern, also machen wir das Beste draus. Und das ist für mich das, was Resilienz bedeutet.
Ja, und ich denke, es bedeutet für mich mehr Planung. Wenn ich in Urlaub fahre, muss ich gucken, wo ist ein Arzt, wo ist ein Krankenhaus, was vielleicht eine Neurologie hat. Ich muss mehr Medikamente einplanen vielleicht. Also MS heißt für mich nur mehr Planung. Sonst, natürlich, MS heißt, man muss mehr auf seinen Körper hören. Muss man aber eigentlich sowieso. Man sollte immer mehr auf den Körper hören.
Dann können wir ja die nächsten Fragen skippen, weil du bist berentet, das heißt, du arbeitest nicht mehr, was ganz einige ja einfach tun. Also ich bin halt auch mit 30 berentet worden, von daher fühle ich dich. Wie war denn das damals? Hat sich die Diagnose irgendwie auf deine Familie und Freunde ausgewirkt?
Nee.
Also sind Freunde gegangen oder
Nee.
Familienmitglieder, die gesagt haben, wir wollen nichts damit jetzt zu tun haben, weil du eine Diagnose hast? Also, ich
Ja.
war halt eine Freundin irgendwie, die du verloren hast wegen der Diagnose. Voll gut.
Ich habe sowieso einen großen Cut zu dem Zeitpunkt
Na,
gemacht.
okay. Genau, Familienplanung hast du ja auch schon erzählt, wurde dann ad acta
Genau.
gelegt mit der Diagnose oder?
Genau. Also ich sag, ich habe jetzt, es gibt ja Stammfamilie und Herzfamilie.
Ja.
Ich habe viele Kinder durch die Gastfamilien, durch die Nachbarschaft, wo ich mir das holen kann. Ich kann die aber auch wieder abgeben, wenn ich kaputt bin.
Ja.
Und ich sage immer ganz wichtig für alle, es gibt Herzfamilie, die könnt ihr euch aussuchen. Bleibt mehr bei der Stammfamilie Verpflichtung, Negatives braucht ihr nicht.
Das ist eine sehr schöne Sache und genau, deine Familienplanung ging halt weiter, nur eben nicht so, wie das die Gesellschaft denkt.
Genau, also ich habe inzwischen 2 Söhne in Mexiko, eine Tochter in
Na,
Mexiko.
siehst du.
Jetzt mit dem Neuen aus Madrid verstehe ich mich auch super, also habe ich bald einen Sohn in Madrid.
Na.
Und das wächst immer weiter.
Gibt es denn Hobbys, die du gerne noch machen würdest, die du wegen der MS nicht mehr kannst? Oder hast du vielleicht noch Hobbys gefunden, die du jetzt machst, weil du MS hast, wo du wahrscheinlich nie drüber nachgedacht hättest?
Also ich hatte angefangen mit Aquarium, ja, und habe auch da mit den Kindern draußen aus der Nachbarschaft Blätter gesammelt, haben selber Fischfutter hergestellt. Jetzt bin ich allerdings vor 3 Monaten auf dem Tritt, wollte Aquarium sauber machen, bin runtergefallen vom Tritt, mit dem Kopf fies auf eine Glaskante vom Ofen. Und daraufhin hat mein Mann mir mein Aquarium weggenommen.
Wehtut, das hat er gut gemacht.
Ja, was auch ist, ich lese gerne. Ich habe eine Autorin, die lese ich leidenschaftlich gerne. Klappt nicht mehr so, dafür habe ich jetzt Hörbücher entdeckt.
Ich habe früher immer gesagt, Hörbücher mache ich nicht. Das ist doch. Ich muss lesen, um das Erlebnis zu haben und so. Und ich kann nicht mehr lesen. Ich weiß am Ende der Seite nicht mehr, was oben steht. Und damit fallen Bücher für mich die meisten Tage komplett raus. Das bedauere ich sehr. Das ist sehr traurig. Aber ohne Bücher hätte ich gar nichts mehr. Und deswegen sind auch Hörbücher toll.
Genau. Ja, also da, das ist jetzt wirklich seit 2 Monaten so meins, dass ich sage, okay, dann lese ich die Hörbücher. Notgedrungen, aber jetzt inzwischen finde ich das eigentlich ganz schön, ne? Dann fahre ich mit dem Hund. Ich habe so einen Elektroscooter, ja? Und unser Hund läuft da mit und wenn er keinen Bock hat, springt der drauf, ne? Steht dann wie Leonardo DiCaprio so da vorne. Und wenn du denn da durch die Natur fährst und du hast ein Hörbuch an und ich merke Tatsache, dass ich in der Zeit richtig runterfahre. Ich habe eigentlich eine Uhr immer um mit Sturzerkennung. Ein Tipp an die MSler, ist echt nicht verkehrt. Ich bin jetzt letztens gestürzt und lag 3,5 Stunden draußen im Garten. Seitdem muss ich immer die Uhr tragen. Und die Uhr zeigt wirklich auch so mein Energielevel und so durch dieses Hörbuch. Und ich glaube, man entspannt einfach ganz anders. Bin ich mega entspannt.
Mir hat das auch geholfen, als ich es damals wieder entdeckt habe, weil mir Lesen einfach, es hat noch was gefehlt in meinem Leben und so ist es wenigstens ein bisschen wieder so.
Genau, und das ist auch das, was ich denke. Na, auch wenn man uns ein bisschen was wegnimmt, wir können andere Sachen entdecken, können andere Leidenschaften finden. Und wir dürfen das gar nicht so sehen, dass man uns was wegnimmt. Ich finde zum Beispiel beim Hörbücher hören, meine Fantasie geht sogar noch ein bisschen mehr mit mir in das Buch rein als beim Lesen.
Genau, weil die Konzentration aufs Lesen wegfällt.
Genau. Na, und ich habe auch nicht dieses Verkrampfte, na, dass ich dann denke, oh, ich würde jetzt gerne die Buchstaben, ach, mache ich doch wieder Kindle oder so. Du bist einfach so eine Grundentspanntheit und total genial. Aber man muss sich auch oft überwinden.
Ja, genau. Also ich bin auch in dem Punkt, wo ich jetzt bin, da war ich viele Jahre nicht.
Ja, genau.
Also das hat Jahre gebraucht, bis ich an diesen Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin.
Ja.
Ja, jetzt sind wir auch schon leider fast am Ende, aber wir sind ja ein Fums-Podcast. Deswegen noch die beiden letzten Fragen. Und zwar, wie bist du denn zu Fums gekommen?
Tatsache durch eine Freundin. Ja. Und was mir halt so gut gefallen hat, ist die Ehrlichkeit da. Deswegen bin ich geblieben. Also viele Beiträge ist natürlich, dass man auch schon mal sagt, ja, jetzt kommt ein Mimi-Post oder aber die Themen werden auch wirklich viel ehrlich und offen besprochen. Und das hast du in anderen nicht. So, bei den anderen, wir hatten letztens erst beim anderen und dann war dann so, ja, ich leide jetzt an Inkontinenz, was muss ich machen, wo kriege ich die Slip-Einlagen her? Und ja, und da wurde halt wirklich nur gesagt, ja, meine Güte, da redet man mit dem Arzt drüber, aber nicht mit dem Internet. Und das, ja, und das ist was, wo ich sage, so wie FUMS ist eine Selbsthilfegruppe, bei der wir alle, hoffe ich, offen und ehrlich reden können und wo wir auch wirklich mal über Themen reden können, die Schütte sind. Weil wir haben nun auch mal Schüttetage oder blöde Symptome. Ich weiß, der hat mir ganz doll geholfen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Ball zwischen den Pobacken. Ich habe einen gefragt und hab Ärzte und alle haben gesagt, da ist kein Ball. Und dann hieß es aber beim FUMS, bleib hartnäckig, besteh auf dem MRT, das ist ein Symptom, das haben andere auch. Dann bin ich wieder los und die Ärztin war zwar genervt, wir hatten MRT und es war, ne, LWS war ein richtig dicker, fetter Schub. Und ohne FUMS hätte ich das halt nicht so hingekriegt.
Was ist Lust für dich?
Für mich ist FUMS eine Selbsthilfegruppe, wo ich meine Meinung sagen darf. Ja, viele mögen das nicht, wenn man jetzt sagt, die verurteilen einen immer gleich. Und bei FUMS kann ich es ehrlich sagen.
Ja.
Ja, da kann ich sagen, ey, ich, keine Ahnung, es gibt jetzt so Posts, da sind die Leute und sagen, oh, ich habe nur Pflegegrad 4 gekriegt, aber ich wollte unbedingt Pflegegrad 3, das ist doch scheiße. Bei FUMS würden alle ehrlich sagen, freu dich, du hast die 4.
Genau.
Wenn dir was passiert, du musst ins Krankenhaus, du hast die Unterstützung, du hast das Geld und ein Gutachter gibt dir nicht freiwillig 4, wenn du nur 3 hast.
Genau.
Weißt du, bei FUMS ist da diese klare Ehrlichkeit, diese klare Schiene. Da würde keiner mit, ach Mann, das ist ja blöd, dass du 4 bekommen hast. Ich kann dich verstehen. Gibt's bei FUMS
Nee, genau,
nicht.
das ist halt diese Abgrenzung von, ja, es ist scheiße, aber manchmal kriegst du auf Dinge, auch wenn es scheiße ist, freu dich darüber.
Ja, genau.
Regelt man hier ist scheiße, dann den will prima, aber wenn du ihn hast, freu dich darüber, weil es Unterstützung gibt, die du nicht, mit drei nicht kriegen würdest.
Genau, und das schätze ich bei FUMS. Ich kann reingehen und ich kann, also mit Antworten, ich kriege Antworten, die mir vielleicht manchmal nicht gefallen.
Ja.
So, ja, aber es sind ehrliche Antworten und es sind keine, ich sage mal, weichgespülten Antworten. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, liebstes Sandra, es war so toll von dir, also von dir zu lernen und mit dir zu reden. Es war wirklich schön. Ich hoffe, du hast auch noch einen schönen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Austauschschülern und ich hoffe, wir sehen uns.
Auf jeden Fall und denkt dran, ne, zu Weihnachten dürft ihr euch alle Socken wünschen.
Danke, danke, danke.
Alles gut, alles Beste und tu nichts, was ich nicht auch tun würde.
Niemals. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Das war FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
So, ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine krieg das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja. Und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!